SWR 2. Geld, Markt, Meinung.
Das Wirtschaftsmagazin heute mit Tamara Land. Endlich mal ein paar Tage frei. In den meisten Bundesländern starten an diesem Wochenende die Osterferien, auch in Rheinland-Pfalz. Und viele Menschen fühlen sich nach dem anstrengenden Corona-Jahr mehr als urlaubsreif.
Ich habe das Gefühl, dass die Kraft am Ende ist und wir eigentlich mal Zeit bräuchten, Urlaub bräuchten, um wieder auftanken zu können.
Also Urlaub haben wir ganz, ganz, ganz dringend nötig. Wir werden jetzt über die Ostertage auch mal die Eltern besuchen fahren. Aber am allerliebsten würden wir natürlich mal irgendwo ein bisschen weiter wegfahren.
Wir nehmen uns irgendwie ein paar Tage frei und fahren zu den Eltern, um einfach mal rauszukommen. Und das wird dann hoffentlich auch schon etwas Abwechslung bringen und vielleicht ein bisschen Urlaubsgefühl.
Ein bisschen raus, ein bisschen Urlaubsgefühl. Die Sehnsucht danach ist unendlich groß, auch wenn der Osterurlaub dieses Jahr wirklich schwierig ist. Die Bundesregierung prüft, ob sie Reisen ins Ausland noch verbieten kann. Und im Inland geht sowieso nichts. Hotels, Ferienhäuser und Campingplätze bleiben über die Feiertage geschlossen. Osterurlaub im Lockdown. Wann können wir wieder frei reisen? Darum geht es in der kommenden halben Stunde.
Das Fehlen einer Reisewarnung ist keine Einladung zum Reisen.
Das hatte Maria Adebar gesagt, die Sprecherin des Auswärtigen Amtes, direkt nachdem Mitte März die Reisewarnung für Mallorca aufgehoben wurde. Doch der Appell hat wenig genützt. Die Airlines haben ihr Flugangebot aufgestockt, die Hotels haben ihre Türen wieder aufgeschlossen und die urlaubsreifen Gäste haben gebucht. Zehntausende Deutsche machen sich über Ostern auf den Weg nach Mallorca. Wie die Insel darauf vorbereitet ist und worauf sich die Urlauber einstellen müssen, berichtet unser Spanien-Korrespondent Oliver Neuroth.
Auch wenn Mallorca aus deutscher Sicht kein Corona-Risikogebiet mehr ist, eine Reise dorthin ist deutlich komplizierter als vor der Pandemie. Die spanischen Behörden verlangen einen negativen PCR-Corona-Test für die Einreise und inzwischen steht fest, dass Urlauber auch einen Test für die Rückreise brauchen. Zunächst hieß es seit gestern, dann ab morgen, nun ab Dienstag 0 Uhr.
Also dieses ganze Hin- und Her-Gezerre und einmal Hü, einmal Hot.
Ich glaube, da weiß keiner richtig mehr, was er machen soll. Das ist praktisch Schikane.
Von Seiten der Bundesregierung, meint dieser Urlauber. Reisende sollten abgeschreckt werden. Er hält die neue Testpflicht für Mallorca-Touristen für
unnötig. Urlaubszeit geht verloren und kostet dann auch noch zusätzliches Geld.
Zwischen 30 und 50 Euro sind für einen Schnelltest vor Rückreise fällig. Nach der Verordnung reichen diese sogenannten Antigen-Tests aus. Es muss kein teurerer PCR-Test sein. Aber Passagiere müssen sich selbst um den Test kümmern, eine Klinik oder ein Testzentrum suchen. Seit ein paar Tagen ist eines am Flughafen Palma geöffnet. Sollte der Test positiv ausfallen, ist die Heimreise nicht gestattet. Noch mehr, Touristen müssen sich dann auf eigene Kosten auf Mallorca isolieren. So lange, bis sie einen negativen Corona-Test präsentieren können. Diese Urlauberin glaubt allerdings nicht, dass es so weit kommt. Sie schätzt die Ansteckungsgefahr auf Mallorca als sehr gering ein.
Man hat genügend Abstand. Man kann, wenn man will, sich ganz isolieren. Aber man kann in der Sonne sitzen, mal einen Kaffee trinken. Und das ist einfach das, was die Seele auch mal braucht nach diesem harten Winter.
Allein heute sollen mehr als 50 Maschinen aus Deutschland auf dem Flughafen Palma landen. Mallorca wird sich füllen. Die Reisebranche erwartet über Ostern etwa 40.000 deutsche Gäste. Viele von ihnen dürften die Urlaubsorte der Gemeinde Calviá ansteuern, Santa Ponsa zum Beispiel oder Pagera. Man sei bereit, sagt der Tourismusbeauftragte Xavi Pasquet. Er freue sich auf die Deutschen, auch wenn sie aus einem Gebiet kommen, in dem die Corona-Fallzahlen aktuell deutlich höher sind als auf Mallorca. Das Risiko, dass Deutsche das Virus auf die Insel bringen, existiert aus meiner Sicht nicht wirklich. Am Flughafen Palma muss jeder seinen negativen Test vorlegen. Niemand kommt sonst durch. Wer den Test nicht hat, kann vor Ort am Flughafen auch noch kurzfristig einen PCR oder einen Schnelltest machen lassen. In Calviá haben 16 der knapp 200 Hotels geöffnet. In den anderen Touristenorten sieht es ähnlich aus. Nur 10-15% der Häuser empfangen Gäste. Wer Mallorca also in den nächsten Wochen ansteuert, muss keine Touristenmassen befürchten.
Über den Start der Osterferien auf Mallorca berichtete Oliver Neuroth. Endlich wieder mal raus, das ist auch der sehnlichste Wunsch von Annika und Matthias Koch aus Weingarten in der Pfalz. Die beiden sind Hobbyfotografen. Dream Around the World heißt ihr Blog, auf dem sie Bilder, Videos und Erfahrungsberichte aus Vietnam, Hawaii oder Südafrika veröffentlichen. Vergangenes Jahr fielen ihre Reisepläne pandemiebedingt aus. Annika und Matthias erkundeten stattdessen ihre Heimat. Und bis vor kurzem sah es so aus, als ob sie auch in diesem Jahr in der Pfalz bleiben. Doch dann beschlossen sie kurzerhand, über Ostern doch noch wegzufliegen. Nicht nach Mallorca, sondern nach Island. SWR-Reporter Frank Schumann hat die beiden bei ihren Reisevorbereitungen besucht.
Vor einer Woche flimmerten spektakuläre Bilder aus Island über den Bildschirm. 40 Kilometer von Reykjavik war nach 900 Jahren der Vulkan Fregadelsfjell wieder ausgebrochen. Die Bilder der austretenden, glühenden Lavaströme weckte die unbändige Reiselust des Ehepaars Koch. Es war wie immer bei Matthias und Annika. Sie haben gleichzeitig die Idee, sind sich total einig und handeln.
Und dann wollten wir eigentlich hin, dann haben wir gedacht, nee, ist eigentlich viel zu kurzfristig, weil wir es auch abklären mussten mit Urlaub. Und dann sind wir am nächsten Morgen aufgestanden und haben gedacht, nee, jetzt müssen wir doch fliegen. Es ist unsere Chance, weil wer weiß, wie lange dann tatsächlich der Ausbruch geht.
Wir hatten eigentlich beide schon mehr oder weniger damit abgeschlossen, haben wir zumindest gegeneinander gesagt. Und am nächsten Tag sind wir beide aufgewacht und haben uns angeguckt und gesagt, wir können diese Chance nicht verstreichen lassen.
12 Tage soll die Reise nach Island zum sprühenden Vulkan dauern. Der Aufwand ist enorm, denn die Bedingungen bei der Einreise sind wegen der Corona-Pandemie äußerst streng, schildert Matthias Koch.
Dort müssen wir dann erstmal 5 Tage in Quarantäne. Also wir müssen uns hier schon testen lassen, Corona-Test, der nicht älter sein darf als 72 Stunden. Dann dort vor Ort muss auch getestet werden, dann 5 Tage Quarantäne und am 5. Tag noch ein Test. Wenn er wieder negativ ausfällt, darf man sich frei bewegen und dort werden wir dann mit dem Auto unterwegs sein.
Matthias ist hauptberuflich Biologielaborant. Annika arbeitet in der Rechnungsprüfung. Bei ihren Arbeitgebern konnten sie kurzfristig ab Dienstag Urlaub bekommen. Im vergangenen Jahr waren solche Spontantermine nicht notwendig. Weite Reisen fielen wegen der Corona-Pandemie aus. Die Kochs machten aus der Not eine Tugend und gingen dahin, was vor ihrer Tür liegt, in den Pfälzerwald und ins Pfälzer Bergland. Die Fotos ihrer Touren zum Beispiel im Dahner Felsenland hatten enormen Erfolg. Ihre Follower wollten mehr davon. Wenn nicht der isländische Vulkan dazwischen gekommen wäre, hätte es Ostertouren in der Heimat gegeben.
Die Begeisterung für den Pfälzerwald oder die eigene Heimat ist nach wie vor immer noch sehr groß. Und das sind eigentlich auch die Fotos, die mit am besten ankommen aktuell, weil da die Interesse auch der Follower sehr groß ist. Es waren auch dann, wenn es dann auch wieder ging, einige da, wo wir dann zusammen im Wald unterwegs waren, zum Sonnenaufgang zum Beispiel. Und ja, das Interesse ist immer noch sehr groß.
Ihre Fotos aus der Pfalz verbreiten einen mystischen Charakter. Wenn Annika und Matthias zum Beispiel den Teufelstisch, einen 14 Meter hohen Fels bei Hinterweidenthal, fotografieren, dann wirkt das fast schon wie ein Gemälde mit dem raffinierten Farbenspiel, das ein Sonnenaufgang bietet. Das heißt, für so ein Kunstwerk müssen wir sehr, sehr früh aufstehen, sagt Annika.
Ja, die erste Minute, wenn der Wecker klingelt, schmerzt schon, aber sobald man dann im Wald steht und den Sonnenaufgang beobachten kann, weiß man wieder, wofür man es gemacht hat.
Bis ein Foto wie das vom Teufelstisch im Block zu entdecken ist, vergehen 8 Stunden. Ein hoher Aufwand, den das Ehepaar nicht scheut. Allerdings ist der Bedarf, in Deutschland zu verreisen, jetzt erstmal gedeckt, meint Annika.
Wir lieben den Pfälzerwald, wir sind froh, dass er da ist und dass er uns jetzt seit einem Jahr so tapfer begleitet. Aber irgendwann mal doch wieder ein bisschen was anderes sehen wird, auch schön.
Doch wohin können im nun zweiten Pandemiejahr ihre Reisen noch führen? Costa Rica ist im letzten Jahr ausgefallen, daher bleibt Annika vorsichtig.
Man träumt natürlich und man schmiedet Pläne für irgendwann, wenn man wieder reisen kann, was man so sehen möchte, aber konkret kann man da aktuell einfach absolut nichts machen.
Und dennoch, Annika und Matthias Koch planen nach ihrem Vulkan-Ostern-Trip für den Sommer, Stand jetzt, eine weitere Reise nach Island.
Urlaub am Vulkan über das Fernweh von 2 Reisebloggern aus der Pfalz berichtete Frank Schumann. Reisen nach Island sind möglich ohne anschließende Quarantäne, weil die Zahl der Corona-Infektionen dort so niedrig ist. Genau wie auf Mallorca. In Deutschland hingegen ist die Inzidenz hoch und steigt immer weiter an. Deshalb hatten Bund und Länder beschlossen, dass der Osterurlaub ausfällt. Nicht einmal der sogenannte kontaktarme Urlaub im Ferienhaus, für den sich unter anderem Rheinland-Pfalz stark gemacht hatte, ist erlaubt. Mallorca auf, der Schwarzwald zu. An dieser Entscheidung gab es viel Kritik in dieser Woche. Und auch Familie Jautz, die einen Ferienbauernhof im Schwarzwald betreibt, kann nicht richtig nachvollziehen, warum die Gäste nicht kommen dürfen. Der Ferienbauernhof hatte auf das Ostergeschäft gesetzt, wie SWR-Reporter Wolfgang Brauer berichtet.
Hiraka, Bessi, Juppika, ja komm, Juppika.
Auf der Wiese direkt hinter dem Kirnermarteshof in Oberried im Südschwarzwald weiden 3 Ponys und ein ausgewachsenes Pferd. Landwirt Tobias Jautz lockt seine Tiere an den Zaun.
Die sind jetzt halt auch im Homeoffice gerade. Die haben keine Kinder, wo sie jetzt bespaßen dürfen. Aber die merken natürlich auch, irgendwas ist komisch. Eigentlich sind wir doch immer da mal bei den ganz vielen Kindern und jetzt ist gar nicht der Fall.
Denn der Bauernhof mit 5 Ferienwohnungen und einem Campingplatz mit 100 Stellplätzen muss auch über die Feiertage geschlossen bleiben. Dabei war die Nachfrage nach Urlaub auf dem Bauernhof jetzt zu Ostern enorm, ergänzt Ehefrau Caroline Jautz.
Ausgebucht wären wir gewesen, ja.
Und dann hätte es in den Osterferien einen riesen Gaudi für die Kinder gegeben.
Wir haben einen kleinen Streichelzoo, Ponyreiten, Kühe melken, Stallzeit. Die dürfen auf dem Traktor mitfahren, dürfen ganz, ganz viel.
Die Tiere und die Landwirtschaft sind ein ganz wichtiger Faktor für den Kirner Marteshof.
Wir sind ziemlich sicher, dass unser Campingplatz ohne den Bauernhof nicht so gefragt wäre.
Umgekehrt braucht die Landwirtschaft aber auch die Urlauber.
Ohne Gäste keine Kühe.
Denn mit 22 Milchkühen ist der landwirtschaftliche Betrieb recht klein. Er macht zusammen mit der Schnapsbrennerei nur etwa ein Drittel des Umsatzes der Familie Jautz aus. Zwei Drittel bringen die Feriengäste. In ein neues Sanitärhaus auf dem Campingplatz hatte Familie Jautz kurz vor der Pandemie investiert. Doch nun liegt der Campingplatz schon seit Monaten brach.
Natürlich sehr schwierig, weil es einfach auch eine Ungewissheit gibt. Das ist ein wahnsinnig langer Zeitraum, den wir jetzt schließen mussten. Und allmählich wird es einfach schwer, das noch auszuhalten. Ja. Vor allem die Ungewissheit. Man weiß nicht, wie lange das noch geht, wie lange die Bank mitspielt. Wir haben schlichtweg keine Einnahmen.
Seit vielen Monaten hält sich Familie Jautz durch ihre Rücklagen über Wasser. Denn auch in der Landwirtschaft läuft es derzeit besonders schlecht, erzählt Ehemann Tobias Jautz, der ausgebildete Landwirtschaftsmeister ist.
Jetzt sind wir aber in der Corona-Pandemie und just fallen die Preise bei uns im Erzeugerbereich wie noch nie. Es tut schon richtig weh, wenn man sieht, wie man hier Lebensmittel verramschen muss. Und es macht mir inzwischen wirklich auch Sorgen und macht mir auch richtig traurig.
Zu Ostern werden Sie jetzt viel Zeit für Ihre eigenen beiden Kinder haben. Trotzdem wird Tobias Jautz die Gäste an den Feiertagen vermissen. Ehefrau Caroline Jautz hofft, dass sie bald wieder Gäste empfangen darf. Im vorigen Jahr war ihr Ferienhofbetrieb im Sommer nach dem Lockdown fast immer ausgebucht. Weil die Leute nicht ins Ausland fahren konnten, kamen auch viele neue Gäste.
Definitiv viele, viele neue Camper, ja. So VW-Busse ohne Ende. Viele Gäste, die das erste Mal mit einem Camper unterwegs waren, das war auffallend.
Darauf wartet sie auch in diesem Jahr. Die ausgefallenen Buchungen zu Ostern können dadurch aber nicht aufgefangen werden. Die sind verloren. Trotzdem?
Also für dieses Jahr hoffe ich und gehe auch stark davon aus, dass wir quasi mit einem blauen Auge davonkommen. Und für die nächsten Jahre wünsche ich mir, dass wir diese Pandemie weitestgehend gut überstehen und blick weiterhin positiv in die Zukunft.
Caroline Jautz lässt sich ihre Zuversicht nicht nehmen. So optimistisch ist aber nur eine kleine Minderheit. Die große Mehrheit, etwa 70% der Betriebe, bangt inzwischen um ihre Existenz, klagt der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband. Hygienekonzepte liegen längst vor. Trotzdem ist Urlaub in Deutschland vorerst nicht möglich. Darüber habe ich mit Professor Markus Pillmeier gesprochen. Er ist Tourismusforscher an der Hochschule München und leitet derzeit eine Studie, die das Krisenmanagement der Tourismusbranche untersucht. Herr Professor Pillmeier, die Branche hat ja Hygienekonzepte entwickelt. Was taugen die denn aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, sie taugen sehr, sehr viel, weil wir insbesondere in den Hotels, also in den Gastronomieeinrichtungen gesehen haben, dass sich die Unternehmerinnen und Unternehmer sehr gute Konzepte einfallen haben lassen, die sowohl bei den Gästen Anklang gefunden haben, als auch von den Gesundheitsämtern abgenommen wurden.
Aber wenn die Konzepte da sind und ja auch funktionieren, woran liegt es denn dann, dass die Branche nicht die Chance bekommt, sie auch umzusetzen?
Ich glaube, das liegt zum einen an der mangelnden Wertschätzung für die Branche, die wir immerhin zum Dienstleistungsbereich zählen können. Und das ist der größte Wirtschaftsbereich in Deutschland, nicht das produzierende Gewerbe oder dergleichen. Und zum anderen, weil natürlich viele Entscheidungsträger nach wie vor in traditionellen Denkmustern verhaftet sind, die Deutschland eben als reinen Industriestandort sehen, mit Schwermetallen, mit Automobilindustrie, die ohne Frage eine wichtige Rolle spielen, aber den Tourismus nach wie vor unterschätzen.
Es ist ja sogar so, dass gerade ein Reiseverbot im Raum steht. Die Bundesregierung prüft ja, ob Auslandsreisen untersagt werden können. Und diese Woche gab es auch viel Durcheinander bezüglich der Testpflicht, die für Reiserückkehrer eingeführt werden soll. Also man hat da ein bisschen das Gefühl, dass sehr kurzfristig und sehr chaotisch agiert wird. Wieso gibt es denn keine Strategie, um die Reisefreiheit zumindest mal mittelfristig wiederherzustellen?
Also bis dato habe ich nicht den Eindruck, dass es tatsächlich eine Strategie gibt, die die Freizeit- und Tourismusbranche tatsächlich unterstützt. Über die Gründe können wir natürlich jetzt an der Stelle nur spekulieren. Meine Vermutung ist, dass die Politik irgendwie versucht, sich auf den Sommer hin zu retten, dass das Wetter besser wird, dass die Temperaturen steigen und dass dann vielleicht erste Öffnungen, wenn wir an die Außengastronomie denken, wieder möglich werden. Aber wenn wir ins Land hineinschauen, sehen wir, die Konzepte sind da, die Möglichkeiten sind da. Die Politik muss uns einfach nur die Chance geben, das auch auszuprobieren.
Ja, aber muss man da eigentlich immer auf die Politik warten? Vielleicht hätten ja auch die Airlines von sich aus sagen können, alle Passagiere werden getestet, bevor sie an Bord gehen. Oder auch die Reiseveranstalter hätten selber mehr Tests verpflichtend machen können. Es gab da zwar ein paar entsprechende Modellprojekte, aber hätten die Anbieter nicht von sich aus auch noch mehr tun können?
Ja, das ist natürlich in gewisser Art und Weise richtig. Aber wenn Sie sich anschauen, wir sind zum ersten Mal in unserem Leben in einer Pandemie, die globale Auswirkungen hat. Viele Akteure wissen gar nicht, wie sie sich verhalten sollen, haben vielleicht auch Angst aus einer gewissen Unkenntnis heraus. Und insofern haben natürlich vielleicht viele erst einmal auf den Staat oder die staatlichen Organe gehofft und gesetzt, dass hier wirklich eine konsequente und durchdachte Marschrichtung und Strategie vorgegeben wird. Und wenn wir zum Beispiel sehen, dass es mittlerweile schon diverseste Wirtschafts- oder insbesondere auch Autogipfel gegeben hat auf Bundesebene, dann würde ich mir auch einmal einen Tourismusgipfel wünschen.
Was müsste da beschlossen werden?
Zum einen müsste dort beschlossen werden, was denn konkret, was Auslandsreisen anbelangt, dann die möglichen Auflagen sind, wie das Ganze konkret vonstatten gehen soll, also wie der Prozess organisiert sein muss, wie es sich mit den Kosten verhält, wie es sich mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen verhält. Das ist ja alles im Moment noch völlig offen und ungeklärt. Kann natürlich auch nicht von heute auf morgen passieren. Das ist auch klar. Allerdings sind wir seit über einem Jahr in dieser Pandemie. Also hätten wir langsam schon auch uns diesbezüglich etwas überlegen können. Und was das Inlandsgeschäft anbelangt, die Szenarien und Perspektiven, über die wir im Moment sprechen, tatsächlich auch angehen, realisieren und peu à peu umzusetzen. Es kann meines Erachtens nicht die Alternative sein, jetzt bis zu dem 18. April zu warten und zu hoffen, dass dann alles besser wird.
Und womit rechnen Sie? Wird es auf absehbare Zeit so einen Plan geben, wie das freie Reisen wieder möglich wird? Und wenn ja, wann?
Ich würde es mir wünschen, auch wenn ich im Moment nach wie vor etwas skeptisch bin, weil ich nicht den Eindruck habe, dass der Tourismus das Gehör findet, das er verdient. Aber ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren. Und zu Ihrer zweiten Frage, ich glaube, frühestens, allerfrühestens Sommer, eher Richtung Herbst, sofern denn tatsächlich das Versprechen auch eingehalten werden kann, dass bis Ende des Sommers jeder deutsche Bundesbürger ein Impfangebot bekommt. Und selbst das ist ja mit einem Fragezeichen versehen.
Der Tourismus müsste als Wirtschaftsfaktor ernster genommen werden. Dann wäre auch freies Reisen schneller wieder möglich. Das sagt Tourismusforscher Professor Markus Pillmeier von der Hochschule München. Vielen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank, Frau Land.
Wenn irgendwann einmal alle geimpft sind, dann kann es wieder losgehen und dann könnte das Verreisen vielleicht sogar wieder einfach werden. Ohne PCR-Test vor dem Abflug, ohne Quarantäne nach der Rückkehr und vielleicht dürfen Geimpfte dann ja sogar wieder in Restaurants, Bars oder Diskotheken. In Israel, wo jeder, der wollte, schon eine Impfung bekommen hat, läuft das ja genauso. Wer seinen grünen Pass vorzeigt, kommt überall rein. An einem ähnlichen Konzept arbeitet derzeit die EU. Ein europäischer Impfausweis soll zumindest die Einreise in die anderen EU-Länder erleichtern. Welche Rechte damit sonst noch verbunden sein sollen, steht noch nicht fest. Wie weit die EU mit ihrem Impfausweis bisher gekommen ist, berichtet Stefan Überbach aus Brüssel.
Es soll alles ganz schnell gehen. Noch vor dem Sommer will die EU mit dem europäischen Impfnachweis das Reisen wieder möglich machen. Vor allem Urlaubsländer wie Spanien, Portugal oder Griechenland hoffen, dass sie damit in diesem Jahr wenigstens die Hauptsaison noch retten können. Ein entsprechender Vorschlag liegt schon auf dem Tisch. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
What is the function of this certificate?
Was ist die Funktion des Zertifikats? Es zeigt an, ob die jeweilige Person entweder schon geimpft worden ist oder über einen aktuellen negativen Corona-Test verfügt oder eine Covid-19-Erkrankung überstanden und damit Antikörper gebildet hat. Gedacht ist vor allem an eine digitale Variante, etwa an eine App, die auf Mobilgeräten vorgezeigt werden kann, oder an eine Chipkarte. Die Arbeiten daran laufen. Vorgesehen ist aber auch die Möglichkeit, den Nachweis auszudrucken. Mit einem maschinenlesbaren QR-Code will die EU-Kommission mögliche Fälschungen verhindern. Gelten soll das Zertifikat nur für die Zeit der Corona-Krise. EU-Justizkommissar Didier Reinders. Es ist ein zeitlich begrenztes Instrument. Wenn die Weltgesundheitsorganisation sagt, die Pandemie ist vorbei, dann hören wir damit auf. Wir können das Zertifikat allerdings verlängern, falls es in der Zukunft vielleicht eine neue Pandemie geben sollte, was ich nicht hoffe. Die EU-Kommission spricht ausdrücklich nicht von einem Impfpass, sondern von einem digitalen grünen Nachweis, weil mit einem Pass bestimmte Rechte verbunden sind. Das aber ist hier nicht der Fall, denn die Brüsseler Behörde will keine Vorgaben machen, ob mit dem Zertifikat auch der Besuch von Kinos, Fitnessclubs oder Restaurants wieder möglich sein soll. Wir reden nicht darüber, wofür der Nachweis verwendet wird, ob damit zum Beispiel bestimmte Einschränkungen aufgehoben werden können. Darüber entscheiden die Mitgliedstaaten. Uns geht es um die Reisefreiheit. Die große Mehrheit im Europaparlament, das der Regelung zustimmen muss, sieht das genauso. Deshalb drücken die Abgeordneten aufs Tempo und wollen den Impfnachweis in einem sogenannten beschleunigten Verfahren beschließen. Manfred Weber, Fraktionschef der Christdemokraten. Die Menschen in Europa warten auf dieses Zertifikat. Vor allem in den Grenzregionen sind schon große Schäden entstanden mit geschlossenen Übergängen, weil es keine einheitliche Bescheinigung für Impfungen oder Testergebnisse gibt. Das wird dringend gebraucht, und zwar so schnell wie möglich. Klar ist, das Zertifikat soll kein Einstieg in eine Impfpflicht sein und auch keine Voraussetzung für Reisen. Schließlich, so heißt es in Brüssel, dürfen auch Impfgegner in ihrem Grundrecht auf Reisefreiheit nicht eingeschränkt werden. Und viele Menschen können aus gesundheitlichen Gründen gar nicht geimpft werden. Für Kinder ist außerdem noch kein Impfstoff zugelassen. Der Vorschlag der Kommission ist übrigens keine Richtlinie, sondern eine Verordnung. Damit soll sichergestellt werden, dass in der gesamten EU dieselben Regeln gelten, weil die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung keinen Spielraum haben.
Das Impfzertifikat soll also kommen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass man geimpft ist, und das dürfte in Deutschland für die meisten von uns ja doch noch eine ganze Weile dauern. Deshalb braucht es eine Strategie für die kommenden Monate, damit nach dem Osterurlaub nicht auch noch die Sommerferien baden gehen, meint unser Hauptstadtkorrespondent Uwe Lüb.
Es soll niemand sagen, wir hätten nicht gewusst, wie es geht. Die Stadt Tübingen macht es vor, wie man Menschen das Gefühl eines normalen Lebens zurückgeben kann durch regelmäßiges Testen. Und das ist kein Hexenwerk. Niemand soll sagen, es seien nicht genug Tests da. Unsere Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten haben erst vor wenigen Tagen erklärt, sie hätten für ihre Länder genug. Die eigens für die Beschaffung eingerichtete Taskforce beim Bund ist sogar erstmal in den Ruhemodus gegangen. Und niemand soll sagen, das alles hätte nicht schon viel früher ersonnen und durchdacht werden können. Aber wir haben getrödelt. Vergangenen Sommer fiel der Bundesregierung erst gegen Ende der Ferien ein, dass man Reiserückkehrer vielleicht mal testen sollte. Vorausschauende Politik hätte das Potenzial des Testens früher erkannt und Beschaffung sowie Produktion im eigenen Land zeitig beschleunigt. Warum sind nicht längst Tests für alle Reiserückkehrer verpflichtend? Sicher, das Risiko trägt die und der Einzelne. Wer vor der Heimreise positiv getestet wird, muss halt erstmal da bleiben. Aber im Wissen darum kann man entscheiden, ob man reist oder nicht. Ein Kollege erzählte mir von seinem Urlaub vor einem halben Jahr in Griechenland. Wenn er nach einem Tagesausflug zurück ins Ferienresort wollte, musste er sich testen lassen. Jedes Mal. Als ich Anfang November dienstlich aus Istanbul kam, sah ich lange Gesichter am Flughafen. Die Türken haben niemanden ins Flugzeug gelassen, der nicht ein frisches, negatives Testergebnis hatte. Doch die Bundesregierung hat in die falsche Richtung gedacht. Eher an Verbote, an unmöglich statt möglich machen. Zur Betrübnis der Touristen und zum Schaden der Reisebranche. Die ist eine Milliardenindustrie mit vielen Arbeitsplätzen, nicht nur in den Reiseländern. Das haben wir riskiert. Jetzt endlich kommt die Testpflicht für alle Flugreisenden, vorerst befristet bis Mitte Mai. Je nach Pandemielage könnten wir das für den Sommerurlaub aber genauso machen. Wir wissen ja, wie es geht.
Testen statt verbieten, die Meinung unseres Hauptstadtkorrespondenten Uwe Lüb. Das war die Sendung Geldmarkt Meinung zum Thema Osterurlaub im Lockdown. Wann können wir wieder frei reisen? Am Mikrofon verabschiedet sich Tamara Land. Ich wünsche Ihnen noch ein entspanntes Wochenende und ein schönes Osterfest, egal ob auf Mallorca oder auf dem Balkon.